Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite in der Hitze. Pünktlich, wo ich jetzt hier drauf gehen darf, ist der Ventilator abgeschaltet. Das ist wirklich traurig, aber ich kann mitfühlen, wie es dir auf dem Stuhl geht und du kannst mitfühlen, wie es mir hier vorne geht. Wir sind mitten in der Kinoserie. Es soll heute keine Show werden, sondern es soll heute um dein und mein Leben gehen. Und die Kinoserie, das ist so ein bisschen der Versuch, anhand von Hollywood-Filmen zu gucken, was können wir eigentlich für biblische Aussagen darin wiederfinden. Und das finde ich ganz interessant, weil nicht alles ist schlecht an Hollywood-Filmen. Und auch das versuchen wir heute wieder, etwas für unser Leben rauszufinden. Und es geht um den wirklich schönen Film Das ultimative Geschenk. Vielleicht kennst du ihn, ein wirklich tiefer Film. Und ich bin dankbar, dass wir uns heute Gedanken darüber machen können. Wer von euch wollte schon mal irgendwo der Beste sein? Der Allergrößte? Ja, Lukas gibt's zu, genau. Alle anderen wahrscheinlich auch. Irgendwie liegt das in der Natur des Menschen. Und ich wollte das auch mal sein, ja? Anschließende Frage, wer von euch, das ist jetzt wirklich ernsthafte Frage, hat schon mal vom Sport gekotzt? Also gespuckt, ja? Schwäbisch. Aha, oh, sehr gut, nicht schlecht, ja? Ich habe es noch nicht geschafft, es war einmal mein größtes Ziel, genau das zu schaffen. Anekdote dazu, ich war wieder mal am wunderschönen Gardasee auf einer Freizeit und war Mitarbeiter für die harten Mountainbike-Touren und damals war ich wirklich super fit. Schade, dass ich es heute nicht mehr so bin. Und am Anfang der Freizeit stand immer ein Bergzeitrennen auf dem Spiel. Und das ist der Monte Brione, ich habe euch ein Foto mitgebracht, 150 Höhenmeter etwa, nicht so viel, das Bergzeitrennen ging so zwischen 11 und 30 Minuten, je nachdem wie trainiert du warst. Und das war kein Rennen, wo alle auf einmal losgeeiert sind, sondern das war ein Zeitrennen. Ja? Man startete nacheinander und ich hatte mich ein halbes Jahr lang auf dieses Rennen vorbereitet, weil auf einer Freizeit ist es ja so, du musst direkt mal zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Ja? Und das wollte ich, weil ich auch Mitarbeiter für die Mountainbike-Touren war und meine Leiter, witzig wie sie waren, sie wussten, dass ich so ehrgeizig war. Und haben sich von den Teilnehmern den Allerbesten ausgeguckt, ja, und das war so, der war ungefähr 15 Jahre älter als ich, also jeder Muskel trainiert, hat Klimmzüge mit einem kleinen Finger am Türrahmen und so gemacht, ja, so ein Kletterer und hatte so ein 4000-Euro-Bike von der Marke Rotwild, deshalb haben alle den nur Rotwild genannt, ja. Und ich kam dann mit meiner 500-Euro-Schülermöhre daher und die Mitarbeiter setzten diesen jungen Herrn 30 Sekunden hinter mich. Ja? Und ich wusste, ich kann das Rennen unten verlieren und oben gewinnen, weil je steiler es wurde, desto mehr spielte mir das in die Karten. Und dann ging es los, ich völlig aufgeregt, ja völlig nervös, ich musste dieses Ding gewinnen, weil ich mich seit einem halben Jahr darauf vorbereitet hatte. Und ich habe es verloren, unten, da wo es flach war. Ich kam mit meiner Klickpedale mit meinen Klickschuhen nicht in die Pedale rein und habe 6 Sekunden auf Rotwild verloren. Und als es in die steilen Zonen oben ging, habe ich alles gegeben, immer wieder nach hinten geguckt, wo ist der junge Mann? Und ich habe gewusst, der Abstand ist in etwa gleich geblieben. Und ganz oben, die Ziellinie gerade überquert, habe ich einfach mein Rad fallen lassen, habe mich auf den Boden gelegt und habe eine Stunde dort gelegen. Mir war übel wie sonst was, ich hatte Blutgeschmack im Mund, ich habe nicht gekotzt, schade, ja. Und oben wusste ich, ich habe um 6 Sekunden dieses Rennen verloren. Wieso erzähle ich euch das? Weil wir uns heute Gedanken darüber machen, wie ist der eigentliche Weg, was sagt die Bibel dazu, wie man der Größte wird, wie man der Beste wird, ja. Für mich, ich wollte der Beste werden und ich habe an diesem Tag nicht nur das Rennen verloren, sondern ich habe die komplette Freizeit weil ich mich nicht mehr erholt habe von dem Rennen und die kompletten 2 Wochen irgendwie eine brutale Qual für mich waren. Ja, also das war echt, echt nicht cool. Wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, was heißt es, zu wirklicher Größe zu kommen und was sagt die Bibel dazu. Und ihr könnt euch entspannt zurücklegen, ich habe ganz viele Szenen, ganz viele Clips für uns aus diesem coolen Film mitgebracht und ihr könnt es genießen und ich hoffe, ich nehme nicht zu viel vorweg, weil ihr den Film heute Abend ja noch schauen sollt. Das ist Howard. Howard ist Milliardär. Und das Witzige an der Sache ist, Howard ist tot. Ja? Und wie es so kommt, wenn jemand stirbt, dann gibt es Erbe zu verteilen. Ja, vielleicht hast du schon ein bisschen Erbe in deinem Leben erhalten, ich noch nicht, Gott sei Dank. Und in dieser Geschichte geht es hauptsächlich um das Erbe von Howard. Howard hat eine relativ große Familie hinterlassen und die Familie, die ist mega egoistisch, also richtig krass, ja. Und die kommen alle zusammen an einen Tisch und Howard hat einen Anwalt, den er eingesetzt hat und der Anwalt, Hamilton heißt er, erklärt das Prozedere und jeder, der sein Erbe erhalten hat, muss den Raum verlassen. Als letztes bleibt ein Enkel von Howard Stevens übrig und der Enkel, dessen Vater gestorben ist, bekommt quasi das Erbe von dem Vater, dem Sohn von Howard. Und er bleibt als letztes übrig und Howard hat sich was ganz Besonderes für ihn überlegt und wir schauen da mal direkt rein.
Läuft die Kamera?
Ja, läuft.
Nun, wenn du das hier siehst, bin ich wohl schon tot. Was für ein seltsamer Gedanke. Wie war meine Beerdigung? Gut besucht? Ich hoffe, es hat geregnet. Hamilton, Miss Hastings, ich hoffe, Sie haben einen besseren Tag als ich. Da Sie gerade mit meiner Familie zusammen waren, wage ich es zu bezweifeln. Jason, ich habe viele Fehler gemacht, was unsere Familie betrifft. Und ich glaube, ich habe dich am meisten verletzt. Ich kann das nur wieder gut machen, indem ich dir nichts gebe.
Ich hab's doch gewusst.
Ich meine damit, dass ich dir noch nichts gebe. Also setz dich wieder hin. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Wie kann ich dir was geben, ohne dass du so verdorben wirst wie deine Onkel und Tanten? Und sogar einige ihrer Kinder. Ich möchte dir ein Geschenk machen. Eine Reihe von Geschenken, die dich zum, ich nenne es mal, das ultimative Geschenk führt. Wenn du versagst, ist es vorbei. Dann bekommst du nichts. Alles, was du tust, muss Mr. Hamilton zufriedenstellen. Vielleicht solltest du dich früher oder später mit ihm anfreunden.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dieses Gerät ist sprachaktiviert. Damit bleiben Sie immer mit uns in Kontakt. Außerdem können Sie sich Reds Botschaften ansehen, wenn Sie wollen.
Sir?
Gut. Morgen früh um 7 geht ein Flug nach Houston.
Meinen Sie, morgens um 7?
Ja, ganz genau.
Wofür?
Das ist Ihre Entscheidung.
Was soll ich denn dort?
Das werden Sie sehen, wenn Sie da sind.
So ein Blödsinn.
Denken Sie noch mal darüber nach.
Was kann er mir schon geben, das er mir noch nicht weggenommen hat? Hä? Ihr könnt alle zum Teufel gehen.
Wow, ziemlich heftige Szene, ja. Für sein Erbe arbeiten, witzige Vorstellung irgendwie. Jasons Reaktion ist aber, er rennt wutentbrannt raus. Und das Ganze hat mich an ein Sprichwort erinnert, was ich in meiner frühen Kindheit immer mal wieder von meinem Opa gehört habe, wenn ich was von ihm wollte. Nämlich ein rheinländisches Sprichwort: Kinder, die was wollen, kriegen auf die Bollen. Kennt ihr es, ja? Kinder, die was wollen, kriegen auf die Bollen. Vielleicht hast du deinem Kind das schon mal gesagt, wenn es wieder ankommt und an der Supermarkttheke diesen blöden Riegel kaufen will oder so und schreit bis oben gegen. Ja, Horrorszenario für jeden. Auch ich will versuchen, diese Szene, wenn ich mal Kinder habe, zu vermeiden. Also glaube ich, ich nehme meine Kinder gar nicht erst mit in den Supermarkt, wie auch immer. Kinder, die was wollen, kriegen auf die Bollen. Und irgendwie passt das zum Jason. Der hat Bock auf dieses Erbe, vielleicht auf viel Geld. Endlich kann er leben und jetzt dafür arbeiten. Das passt nicht. Und ich glaube, dahinter steht etwas. Und ich habe mal einen Pfeil mitgebracht, was wir Ego nennen. Und das ist der Ego-Pfeil. Und dieser Ego-Pfeil, der hat meines Erachtens immer eine Richtung. Er zeigt nach oben. Irgendwie ist das bei uns in der Natur des Menschen gelegt, dass wir alle hochkommen wollen. Wir wollen die Größten werden irgendwo. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht will der eine die Mega-Bühnensau werden, während der andere im Hintergrund der größte Techniker werden will. Vielleicht willst du in deinem Job der Allergrößte werden und endlich selber Chef sein. Vielleicht willst du in deiner Familie der Größte werden, was auch immer. Ich glaube, unser Ego hat eine natürliche Richtung und die ist aufwärts. Und so auch Jason. Er denkt, wenn er endlich dieses Geld hat, dann steht ihm nichts mehr im Wege und er kann das Leben leben, was er schon immer leben wollte. Und irgendwann entscheidet er sich dafür, an diesem Nachmittag doch diese Herausforderung mal anzunehmen, weil er kapiert, eigentlich verlieren kann er nichts, er kann nur gewinnen. Und er fliegt nach Texas und muss dort arbeiten. Und wir schauen uns das kurz an.
Ab da, 8 Fuß vom Zentrum.
Was?
Mittagessen gibt's dann um 11.
Und wie weit soll ich gehen?
Keine Angst, die Zaunpfosten werden dir ausgehen, bevor du Texas verlässt. Ich wünschte, ich hätte einen Dollar für jeden Zaunpfosten, den ich gesetzt habe. Aber eigentlich habe ich das ja.
Was halten Sie davon? Nein! Hey! Ach! Sehr witzig, Mann!
Ja, das nenne ich eine eindeutige Antwort. Was halten Sie davon? Manchmal sagen Handlungen mehr als 1000 Worte. Wer hat schon mal so einen Chef gehabt wie diesen? Oh, ganz wenige. Okay, ich erinnere mich, ich komme aus einer Familie, wo wir echt für alles arbeiten mussten, was wir uns leisten wollten, so wir Kinder. Das, im Rückblick bin ich sehr dankbar dafür, weil ich habe auch andere Seiten kennengelernt, sagen wir mal so. Und ich erinnere mich an Jobs, wo ich für 6 Euro die Stunde mal locht und geschuftet habe und jede Stunde gedacht habe, was um alles in der Welt machst du hier eigentlich? Vielleicht geht es dir genauso, ja? Und Jason kommt aus Familienverhältnissen, wo er noch nie richtig gearbeitet hat. Und dann kommt er da nach Texas und kriegt die Aufgabe, setzt diese blöden Pfosten in die Erde. Und Jason denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Die Bibel ist ziemlich krass im Punkt Arbeit. In der Bibel steht, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und ich habe das Gefühl, wir in unserer Gesellschaft, wir denken immer wieder, oh, arbeite weniger, leb doch ein bisschen mehr, was soll das, jeden Morgen aufs Neue ins Büro und. Und ich möchte dich fragen, wo musst du persönlich dieses Geschenk der Arbeit ganz neu entdecken? und vielleicht sagen, danke Gott, dass ich diese Arbeitsstelle habe. Danke Gott, dass ich hier arbeiten darf. Danke Gott, dass ich hier den Unterschied machen kann. Was sagt unser natürliches Ego, wenn es auf die Arbeit schaut? Ganz klar, es motzt. Ich will morgen ausschlafen. Ich will Geld haben, ohne zu arbeiten. Aber ich glaube, die Bibel sagt genau das andere. Sie sagt, sei dankbar für die Arbeit, weil wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und wer nicht isst, der stirbt. Wir alle wissen das. Und ich frage dich, wo muss dein Ego eine andere Richtung kriegen, nämlich nach unten zeigen und den Blick verändern und sagen, danke Gott, dass ich heute wieder ins Büro fahren darf. Danke Gott, dass ich heute wieder die Wirtschaft ein Stückchen voranbringen kann oder was auch immer du in deinem Leben machst. Und nach kurzer Zeit oder einen Monat hat es gedauert, soweit ich weiß, hat Jason diese Aufgabe erfüllt und fliegt nach Hause. Und er hat gelernt, was es heißt zu arbeiten. Und er hat nun gelernt, mit einem anderen Blickwinkel auf seine Arbeit zu Hause zu schauen. Und voller Erwartung kommt er nach Hause, denkt, jetzt endlich ist mein Erbe fällig. Aber nein, Hamilton hat eine neue Aufgabe für ihn. Und die Aufgabe ist, finde einen Freund, ohne Geld einzusetzen. Seine Kreditkarte wird gesperrt, er muss sein Bargeld abnehmen und die Challenge für ihn ist, finde einen Freund, ohne auch nur einen Cent einzusetzen. Und er trifft auf ein krebskrankes Mädchen, Emily, und wir schauen uns die Szene kurz an.
Dann hast du also mit einem Toten gewettet.
Mhm.
Cool.
Emily, sei höflich. Wie können Sie eine Wette mit einer verstorbenen Person eingehen?
Das ist genau der komplizierte Teil.
Also, du suchst einen Freund. Was bekommst du, wenn wir mitmachen?
Emily?
Nein, das ist schon in Ordnung. Ich weiß nicht. Irgendwas wie ein ultimatives Geschenk oder so.
Du weißt nicht, was es ist?
Ja, genau. Hab keine Ahnung.
Was bekommen wir, wenn wir dir helfen? Wir brauchen Geld. Wie viel wirst du uns zahlen?
Emily, es tut mir leid. Meine Tochter ist manchmal sehr aufdringlich und etwas zu forsch.
Ich kann euch nichts versprechen.
Das ist schon besser. Aber was ist, wenn wir wirklich echte Freunde werden?
Eine super coole Szene, ja. Emily, dieses wirklich forsche Mädel, fragt Jason, was kannst du mir geben, wenn ich deine Freundin werde? Und er sagt, ich kann euch nichts versprechen. Was ist ihre Reaktion? Sie sagt, super cool, und gibt ihm eine Sprite. Wahre Freunde geben, anstatt zu nehmen. Wahre Freunde sind für dich da, wenn sie nichts von dir empfangen können. Ja, die Bibel geht sogar so weit und sagt, auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er, der Freund, für dich wie ein Bruder. Emily hat nichts, außer diesen Korb voll Sprite, und sie gibt ihm eine Sprite. Und das finde ich so schön, weil ich glaube, genau da liegt der Kern von wahrer Freundschaft. Lasst uns mal unser natürliches Ego auf diese Freundschaft beziehen. Ich glaube, ganz oft geht es uns auch in Freundschaften so, dass der Pfeil nach oben zeigt und du dir die Frage stellst, was habe ich von dieser Freundschaft? Was ist mein Nutzen von dieser Freundschaft? Wie kann ich davon profitieren und aufsteigen? Und wir sind ja erwachsen, wir verarschen uns nicht selber. Frag dich doch mal wirklich ernsthaft, was für Freunde in deinem Leben bleiben, wenn das gemeinsame Hobby wegfällt, weil du verletzt bist, wenn das gemeinsame Musizieren wegfällt, weil wieso auch immer, wenn eure Kinder sich nicht mehr treffen. Was für Freunde bleiben dann wirklich noch? Und ich glaube, ganz oft müssen wir heute feststellen, wow, das sind nicht mehr so viele Freunde. Echte Freundschaft gibt, anstatt zu nehmen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, der zweite Schritt ist auch, dass ich was davon nehmen kann. Aber der erste Schritt ist immer, ich gebe. Stell dir ehrlich die Frage, was sind deine echten Freunde, wo du geben kannst und dadurch empfängst? Tatsächlich entscheidet sich Emily dafür, seine Freundin zu werden und Hamilton nimmt ihm das irgendwie ab. Aber es wartet schon die nächste Challenge auf ihn. Und das ist eine ganz krasse Challenge. Jason soll seiner Familie vergeben und an ihr etwas Positives finden. Und dazu hat sich Howard einen super Zeitpunkt ausgedacht, nämlich Thanksgiving. Das Fest, an dem man zusammen zu Tisch kommt und dankt. Und Jason trifft auf seine Familie und auch die Szene schauen wir uns einmal an.
Es ist Thanksgiving. Ich dachte, wir könnten an einem Tisch sitzen und jeder sagt eine Sache, für die er besonders dankbar ist.
Bist du auf Crack, Jason?
Schon wieder.
Ich bin dankbar dafür, dass wir uns dieses Jahr nicht Dads endlose Klischee-Zitate anhören müssen.
Oder seine nichtssagenden Weisheiten.
Hört, hört.
Wer ist das?
Ich glaube, er arbeitet unten in der Videothek. Jason, wir werden dir alles erzählen über diesen Mann, der von uns ging. Denn schließlich haben wir noch ein Hühnchen mit dem Verstorbenen zu rupfen.
Wow, also ich finde, es wird ihm extrem schwer gemacht, wo er sagt, wir könnten uns doch mal zusammensetzen und sagen, wofür wir dankbar sind. Und die Reaktion ist witzig. Ja. Und ich glaube, ganz oft geht's uns aber genau wie Jason, der sich bisher auf das konzentriert hat, was falsch, was schlecht ist an der Familie. Und Paulus schreibt einen ziemlich coolen Satz. In der Bibel lesen wir, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Wenn du das liest und dann diesen Ego-Pfeil siehst, was für Gedanken kommen in dir da hoch? Also in mir kommt der Gedanke hoch, dass mein Ego all das nicht hinkriegt. Witziges Beispiel, ich habe mal, als ich irgendwie ein kleiner Teenie war, zu Weihnachten mir einen iPod 32 GB gewünscht. So, das war damals mega hip, ja. Und ich wollte dazugehören und ich wollte auch so einen coolen MP3-Player haben. Und ich habe mir ein halbes Jahr mich drauf gefreut und an Weihnachten kriege ich endlich diesen iPod und fange an, irgendwie mir die Gebrauchsanweisung durchzulesen. Und darin steht, um den iPod benutzen zu können, brauchst du iTunes. Und ich habe gesagt, iTunes, also dieses Programm, das finde ich so scheiße, habe den iPod eingepackt und nach Weihnachten wieder in den Laden gebracht. Konzentriert euch auf das, was gut ist. Ja, ich wollte unbedingt diesen iPod haben, aber iTunes war für mich so weit weg von, wollte ich überhaupt nicht, dass ich mich genau nur darauf konzentriert habe und den iPod weggebracht habe. Weil mein natürliches Ego gesagt hat, nö, bin ich zu stolz für. Und ich glaube, wenn wir diesen Text mal umdrehen, ich habe ihn mal andersrum geschrieben, dann finden wir uns sehr schnell darin wieder. Konzentriert euch auf das, was falsch und rücksichtslos ist und ungerecht ist. Denkt über das nach, was verdorben und bösartig und verachtungswürdig ist, über Dinge, die Diskriminierung und Kritik verdienen. Und wenn ich zu mir ehrlich bin, dann liegt genau dieser Satz in mir drin, in meinem natürlichen Ego. Genau das liegt in mir drin, weil es ist so einfach, über das nachzudenken, was ungerecht ist. Es ist so einfach, über das nachzudenken, was Diskriminierung verdient und Kritik verdient. Ich war vor einem Monat auf einer Freizeit mit einer Brüdergemeinde am Gardasee, super, und ich hatte die glorreiche Aufgabe, am letzten Abend die Predigt halten zu dürfen. Es war ein unglaublich schwerer Bibeltext, den man in ganz viele Richtungen interpretieren konnte. Nach der Predigt, ich habe sowas noch nie erlebt, kamen zig Leute auf mich zu und gaben mir Feedback. 80% davon war überschwängliches Feedback. 20% war vernichtende Kritik. Ich erinnere mich noch, ich stand da, es war ein Camp, neben einem Zelt und zwei Männer, die 30 Jahre älter waren als ich, kamen mit ihrer Bibel und sagten, jetzt müssen wir diskutieren und haben mich richtig fertig gemacht. Ich kurz vorm Heulen, irgendwie ging es dann gut aus. 3 Tage später war ich immer noch davon fertig, weil ich die 80% vergessen hatte. Und ich mich auf die 20% konzentriert habe, die wirklich vernichtende Kritik waren. Weil ich glaube, genau das liegt in unserem natürlichen Ego drin. Und ich frage dich, wo musst du dich wieder neu auf diese 80% konzentrieren? Wo musst du diese Kritik, diese schlechten Gedanken, wo musst du sie ablegen? Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn du sie ablegen wirst, wird es am allermeisten dir dienen. Wenn du sie nicht ablegen wirst, wirst du daran kaputt gehen, so wie ich an dieser Kritik 3 Tage lang kaputt gegangen bin. Tatsächlich bekommt Jason die allerletzte Challenge von Hamilton. Jasons Vater war lange Zeit vorher in Südamerika gestorben auf einer Dienstreise und die Challenge, die Jason jetzt bekommt, ist, er soll genau an diesen Ort fliegen, wo sein Vater gestorben ist, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und wir schauen uns das auch kurz an.
Die Universität, die du besucht hast, an welcher Stelle stand sie noch? An dritter? An dritter Stelle der Partyschule des Landes. Weißt du überhaupt, wie man wirklich lernt? Jeder Prozess, den man durchmacht, wird zunächst einmal schwerer, bevor er leichter wird. Das macht das Lernen zu einem Geschenk. Selbst wenn der Schmerz dein Lehrer ist.
Nein, auf keinen Fall. Überall, außer dorthin. Ich weiß, was er versucht, aber das funktioniert nicht. Er kann seine Millionen mit ins Grab nehmen, ist mir egal.
Was er versucht, ist zu deinem Vorteil, nicht zu deinem Nachteil.
Wissen Sie, Hamilton, Sie hören sich an wie er. Aber wissen Sie was? Sie sind nicht er.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe eine seiner Nieren.
Ein schöner Satz von Howard, der uns sehr viel geben kann. Jeder Prozess, den man durchmacht, wird zunächst einmal schwerer, bevor er leichter wird. Das macht das Lernen zu einem Geschenk, selbst wenn der Schmerz dein Lehrer ist. Und ich möchte dich fragen, wie bist du mit Schmerz in deiner Vergangenheit umgegangen? Hast du den Schmerz zu einem Lehrer werden lassen? Oder hast du den Schmerz genommen und es ist Bitterkeit entstanden? Und ich glaube, auch da liegt es wieder an unserem natürlichen Ego. Unsere natürliche Reaktion auf schwierige Situationen, auf Schmerzen, auf Leiden, auf Krankheit oder was auch immer, unsere natürliche Reaktion ist, dass wir die Konfrontation damit scheuen. Wir gehen der Situation aus dem Weg. Das liegt irgendwie in uns drin. Wir gehen ihr aus dem Weg. Aber eigentlich wissen wir ganz genau, wir müssen uns dieser Situation jetzt stellen. Weil nur wenn wir die Situation lösen, nur wenn wir diesen Schmerz zu unserem Lehrer werden lassen, kommen wir aus der Situation raus, ohne dass sie uns bitter macht. Und Leute, ich weiß selber, wie unglaublich schwierig das ist und wie unnatürlich das auch ist, weil auch mein Ego in diese andere Richtung zeigt, die genau diese Konfrontation scheut. Aber langfristig ist es wieder zu unserem eigenen Gunsten, wenn wir den Schmerz unseren Lehrer werden lassen. Gott hat einmal zu Paulus gesagt, in einer mega krass schwierigen Situation, wo Paulus kurz vorm Tod war, sagt er zu ihm, gerade wenn du schwach bist, dann kann meine Kraft ganz besonders an dir wirken. Gerade wenn du schwach bist, dann kann meine Kraft ganz besonders an dir wirken. Und ich glaube, wir verschließen uns oft davor, Gottes Kraft zu erfahren, weil unser natürliches Ego in eine andere Richtung zeigt. Ich möchte dich ermutigen, wo bist du schwach? Versuch einmal ganz neu, deinen Blick auf Gott auszurichten und zu erfahren, wie Gott stark in dir werden kann. Und ich glaube, die entscheidenden Situationen in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, die haben wir sowieso nicht in der Hand. Ob wir krank werden oder nicht, wir können Prävention betreiben, ja, aber letzten Endes haben wir es nicht in der Hand. Ob wir wirklich den richtigen Partner finden für unser Leben, das haben wir nicht in der Hand. Und ich glaube, gerade in solchen Situationen müssen wir lernen, klein und schwach zu werden, damit Gott groß in uns werden kann. Und tatsächlich, Jason fliegt nach Südamerika, er stellt sich der Situation, er erlebt eine richtig krass harte Challenge und 3 Monate später kommt er zurück und ist gereift, weil er diese Vergangenheit abschließen konnte und dankbar sein konnte. Und er fliegt zurück, er kommt vor Hamilton und Hamilton sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast alles bestanden, hier, ich gebe dir 100 Millionen Dollar, das ist dein Erbe. Irgendwie ist Jason mega mega emotionslos und nimmt diese 100 Millionen Dollar und weil es diesem Mädchen Emily immer, immer schlechter geht, baut er mit diesen 100 Millionen Dollar ein Krankenhaus speziell für krebskranke Kinder. Jason hat sich geändert. Er ist nicht mehr der Alte, den wir vom Anfang des Filmes kannten. Und daraufhin kommt Jason wieder zurück zu Hamilton. Hamilton ruft ihn zu sich und tatsächlich hat Howard noch eine letzte Botschaft für ihn.
Jason?
Ja?
Du hast die 100 Millionen weggegeben. Alles?
Ja, na und?
Da du nun hier stehst, bedeutet das nicht nur, dass du meine Geschenke erfolgreich erhalten hast, sondern auch, dass du jenseits der Grenzen warst, die ich gesetzt habe. Ich denke, das bedeutet, dass ich auch erfolgreich war. Was ich zur Lebzeit nicht erreichen konnte, habe ich nach dem Tod erreicht. Solange du am Leben bist, werde ich es auch sein. Ich liebe dich, mein Sohn.
Ich liebe dich auch.
Lebe wohl, Jason.
Oh, Hard Cut. Hard Cut bei dieser emotionalen Szene. Tatsächlich, sie versöhnen sich irgendwie nochmal per Videobotschaft. Und tatsächlich kriegt Jason noch ein weiteres Geschenk. Er kriegt alle Firmenanteile etc., die Howard noch hatte, auf seinen Namen übergeschrieben, in der Summe 2 Milliarden Dollar. Krass. Und ich habe mich gefragt, sind diese 2 Milliarden Dollar das ultimative Geschenk, denn der Film heißt so. Und ich bin zur Antwort gekommen, nein, diese 2 Milliarden Dollar sind auf gar keinen Fall das ultimative Geschenk, sondern das ultimative Geschenk ist ein Wort und es heißt Selbstverzicht. Das ist das ultimative Geschenk, was Jason über den ganzen Film gelernt hat. Und ich glaube, genau das ist eine der Hauptaussagen, die wir in der Bibel und auch im Leben von Jesus finden. Selbstverzicht. Und das heißt, dass unser Ego-Pfeil nicht mehr nach oben zeigt, sondern unser Ego-Pfeil zeigt nach unten. Und du musst dir die Frage stellen, was kann ich geben? Was kann ich anderen geben? Was kann ich Gott geben? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Die Bibel verspricht uns, wenn wir unseren Ego-Pfeil umdrehen, wird sie uns dafür belohnen. Bill Hybels hat einmal zum Selbstverzicht gesagt, Selbstverzicht setzt ganz im Gegenteil zur Selbstverwirklichung voraus, dass man seine eigenen selbstsüchtigen Wünsche und Vergnügungen aufgibt, um das Gute für die anderen im Auge zu behalten. Die anderen werden plötzlich höher als du selbst. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, so wie ich die Bibel lese, das ist der Königsweg zu wahrer Größe. Mach einmal den Versuch, wonach triffst du deine Entscheidung? Nach wirtschaftlichen Motiven, was springt am meisten für mich daraus? Vielleicht auch nach sozialen Motiven, schaffe ich es durch diese Entscheidung, einen höheren Status oder Rang zu erlangen? Ist deine primäre Frage, was bringt mir das? Oder ist deine primäre Frage in deinen Entscheidungen, was bringt es Gott oder was bringt es dem anderen? Weil Selbstverzicht setzt im Gegenteil zur Selbstverwirklichung voraus, dass man seine Wünsche und Vergnügungen aufgibt, um das Gute für andere im Auge zu behalten. Und was ich nicht sagen will, ist, dass du jeglichen Wunsch, der in dir hineingelegt ist, aufgeben musst, sondern dass du anhand dieses Wunsches prüfen musst. Dient er anderen? Dient er Gott? Und ich glaube, das ist wahrer Selbstverzicht. Ich möchte schließen mit einem der Texte aus dem Neuen Testament, die wir über Jesus lesen. Und es wird so deutlich, dass Jesus, Gott, den krassesten Selbstverzicht gelebt hat, den jemals jemand leben konnte. Schließ deine Augen, wenn du Bock hast, genieß diesen Text, lass ihn dir auf der Zunge zergehen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich finde einen Satz so unglaublich schön da drin. Deshalb hat Gott ihn so hoch erhöht. Und ich glaube, das ist eines der Aussagen, die wir in unseren Alltag integrieren müssen. Erniedrige dich selber und du wirst erleben, wie du dadurch erhöht wirst, weil Gott uns das verspricht. Lasst uns zusammen aufstehen, dann können wir das nächste Lied zusammen singen. Ich möchte für dich und mich beten. Lasst uns wirklich aufstehen, auch wenn es heiß ist. Jesus, wir danken dir für das Beispiel, was du uns durch dein Leben geschenkt hast und wir preisen dich dafür. Und dir gebührt dafür die Ehre. Wir danken dir, dass du diesen krassen Selbstverzicht gelebt hast. Das ist unglaublich. Und ich bete für jeden, der jetzt hier in diesem Raum sitzt oder steht. Ich bete, Jesus, dass wir durch dein Beispiel lernen, uns selbst in den Hintergrund zu stellen. Und ich bete, dass wir darin erfahren, wie groß du werden kannst, Jesus. Schenk uns Kraft, schenk uns Einsicht, schenk uns Weisheit und Mut, diese Schritte zu gehen. Und wir wünschen uns, dass dein Name dadurch gepriesen wird. In Jesu Namen, Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.